Es geht um Kaffee, aber im Endeffekt geht es um Menschen. Es sind die Menschen, die den Kaffee anbauen. Es geht um Menschen, die den Kaffee konsumieren. Und diese Menschen über ein Produkt zusammenzubringen, das ist eigentlich das, was wichtig ist. Und it's a people business. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Da wird dann immer nur darüber gesprochen, wie viele Bauern hast du eigentlich erreicht? Was ist eigentlich der Kost, was ist eigentlich der Kost per Farmer? Interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte gerne wissen, was kommt am Ende des Tages beim Bauern mehr raus? Und diese klare Denke ist halt im Kaffeesektor noch nicht gang und gäbe. Und das würden wir gerne mehr fördern. Diese rationalere, klare Denke basiert auf Daten. Wie gesagt, sonst wird immer gesagt, wenn du eine Organisation fragst, was sind deine Wirkung oder dein Impact, dann sagen die ja, wir haben 10.000 Bauern trainiert. So, pff.
Das ist Jan von Enden und Jan hat klare Haltungen. Und ich bin Fan von seiner Arbeit. Vor gut 6 oder 7 Jahren hat Jan Blogs geschrieben, die mich und uns geprägt haben. Wie denken wir über Kaffee und Partnerschaften? Welche Verantwortungen haben wir? Welche nicht? Was ist Greenwashing und was ist wirklicher Wandel? Heute ist Jan Geschäftsführer bei Here We Grow, einer Organisation, die NGOs in Äthiopien und Uganda fördert. Wir reden über Kaffee als Werkzeug menschlicher Entwicklung. Wir reden über Daten und warum sie politisch sind. Wir reden über die Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit von Skalierung. Ein Gespräch, das an klaren Positionen nicht geizt und eines, das euch vielleicht helfen kann, Gedanken zu schärfen. Ich bin Philipp Schallberger, das ist Coffea Futurica. Herzlich willkommen.
Wer bist du denn heute?
Wer bin ich heute? Das ist eine gute Frage. Also ich habe eine relativ lange Kaffeegeschichte auch und die hat mich also sowohl persönlich als auch in meinem Arbeitsleben sehr stark geprägt. Mein Urgroßvater hat mit Kaffee schon angefangen, auch so wie du, mit einer kleinen Rösterei, wobei deine Rösterei heutzutage sicherlich wesentlich größer ist als die mein Urgroßvater damals gestartet hat. Das war hier in Norddeutschland, in Plön. Und die hat dann mein Großvater übernommen, der hat sie dann veräußert, ist in den Kaffeehandel gegangen. Mein Vater, mein Onkel, die waren dann alle im Kaffeehandel und mein Vater eben auch sehr lange im Ausland, in Papua-Neuguinea als Exporteur aktiv gewesen. So, das war noch bevor ich geboren wurde, aber als er dann in Hamburg dann im Kaffeehandel weitergearbeitet hat, habe ich natürlich immer in seinem Büro in den großen Kaffeebottichen gewühlt und habe mir den Rohkaffee angeschaut und war von dem Produkt und von seinen Geschichten halt immer wahnsinnig fasziniert. Insofern hat mich das ganze Thema Ausland, Kaffee schon sehr früh geprägt. Mhm. Als ich 16 war, war ich dann tatsächlich mit meinem Vater und meiner Schwester damals in Papua-Neuguinea das erste Mal auf einer Kaffeefarm und war einfach ja total geflasht von der Realität einer Kaffeefarm und auch von den riesengroßen Gegensätzen, die es da gibt, ne? Also es gibt halt, im Endeffekt guckst du dir den Konsum an, damals noch die gute Jakobskrönung, die hier in Deutschland ja sehr viel konsumiert wurde. Und auf der anderen Seite siehst du dann eben Kleinbauern, die mit sehr einfachen Mitteln Kaffee anbauen und auch wie viel Arbeit da drin steckt. Also die ganze Ernte, das ganze Thema Aufbereitung, Qualität, also es hat mich wahnsinnig fasziniert. Und da ist eigentlich schon, als ich 16 war, so der Wunsch und die Hoffnung entstanden, dass ich irgendwann auch mal im Kaffee tätig sein kann und aber eben auf einer anderen Ebene als meine Familie das bisher war. Mich hat es halt, wie gesagt, sehr interessiert, diese Brücken zu bauen zwischen Ursprung und Konsumenten. Denn das, was mein Vater gemacht hat in Hamburg, Hörer hochnehmen, Kaffee verkaufen, Preis fixieren, fand ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Und so bin ich dann über die Zeit dann Studium tropische Landwirtschaft mit Auslandsaufenthalten zuerst mit der GITS, mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Peru auf dem Bio-Kaffee-Projekt, viel unterwegs gewesen, lange in Vietnam gearbeitet und gelebt, dann in Zentralamerika. So, das hat mich natürlich sehr, sehr stark geprägt und die Liebe für Kaffee, für landwirtschaftliche Entwicklung und eben auch für Kaffee als Werkzeug zur menschlichen Entwicklung hat mich halt einfach sehr, sehr, sehr angetrieben und ja, so, da bin ich heute halt immer noch. Ich habe lange für die Neumann-Stiftung gearbeitet, halt im Ausland. Zwischendurch war ich auch kurz im anderen landwirtschaftlichen Sektor in der Nachhaltigkeit unterwegs und jetzt habe ich die die große Freude und große Ehre, als Geschäftsführer bei einer kleinen, aber feinen NGO mit dem Namen Here We Grow zu arbeiten. Mhm. Und genau, das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Also was übrigens ein mega cooler Name ist, Here We Grow. Ich denke es jedes Mal. Also zwei Dinge sind mir jetzt aufgefallen, Jan. Das eine ist 16, das andere ist CV gegen Biografie. Ich fange an mit 16. Mit 16 hattest du schon eine Faszination für Kaffee. Das ist schon sehr früh.
Absolut. Also wie gesagt, ich habe es halt in die Wiege gesehen.
Hattest du eine Pubertät überhaupt? Hatten Sie eine Jugend?
Ja, ich bin halt schnell in den Kaffee reingekommen. Doch klar, ich hatte eine Mega-Jugend, aber wie gesagt, dieser Traum entstand halt bei mir, als ich 16 war. Der konkretisierte sich dann natürlich erst wesentlich später, als es dann in Richtung Beruf ging. Aber klar, sonst habe ich eine ganz normale Jugend gehabt.
Okay, dann kommt die Anschlussfrage. irgendwo habe ich mal so einen Unterschied gelesen zwischen CV, so Station und Biografie. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Und ja, du hast mir auch eben im Vorgespräch, wir haben schon mal miteinander gesprochen, auch gesagt, hey, da gab es ein paar Momente und du hast mir gesagt, hey, ich fand Handel langweilig und deswegen bist du auch da, wo du heute bist und hast mir gesagt, hey, ich möchte eigentlich Brücken bauen. Also was war das für ein Ereignis? Was ist da passiert, dass du sagst, hey, ja, ich möchte mit Kaffee arbeiten, aber eben auf der einen Seite gibt es den Handel, aber dich fasziniert mehr so, ja, dieses Brücken zu bauen. Gab es ein bestimmtes Initiierungsereignis?
Ja. Ja, es war halt immer wieder diese Erfahrung, wo ich in Papua-Neuguinea auf der Kaffeefarm stand und dachte, Mensch, diese Menschen hier vor Ort im Hochland von Neuguinea wissen gar nicht wirklich, wie eigentlich ihr Produkt in Europa und Deutschland gewertschätzt wird. Und auf der anderen Seite ein Kaffeekonsument in Hamburg, der seine Jakobskrönung trinkt, hat keine Ahnung, wie dieser Kaffee eigentlich produziert wird. Und dieses Verständnis zu schaffen und diese Brücken zu bauen, ist eigentlich in diesem Moment, als ich da auf der Kaffeefarm stand, entstanden. Und genau, und das ist nach wie vor irgendwo eine große Triebfeder, die mich vorantreibt.
Hm. Du hast einen Ausflug gemacht, hast du gesagt, du warst mal noch mit Gewürzen unterwegs.
Genau, Gewürze, Kräuter, das ist im Endeffekt sehr viel, wenn du deinen guten Kräutertee, deinen Pfefferminztee trinkst, dann ist bestimmt viel aus dieser Firma, für die ich gearbeitet habe, Martin Bauer heißt die, bestimmt viel da drin. Es war auch eine wahnsinnig faszinierende Zeit. Da habe ich halt, war ich zuständig für die Nachhaltigkeit in den Lieferketten für ganz andere Produkte. Aber immer auch wieder mit der gleichen Idee, die Brücken zu bauen. Ich war in Nepal und habe Ingwer- und Kurkuma-Bauern besucht. Ich habe in Brasilien Mate-Tee-Anbau gesehen und die Thematik und Problematik dieser wahnsinnig großen Distanz zwischen Anbau und Konsumenten ist einfach immer da. Und dieses Verständnis zu schaffen ist ja vielleicht so ein bisschen meine Mission.
Ja, eben, genau. Also das wollte ich auch eigentlich darauf hinaus. Also ich sehe eigentlich alle, die mit Kaffee irgendwie noch intensiver arbeiten. Hey, dann sehen wir irgendwann so, it's a people's business, es geht um Menschen. Und dann könnte man das eben auch mit einem anderen Produkt machen. Aber trotzdem gibt es irgendwie die Faszination für Kaffee. Warum ist es Kaffee bei dir?
Ja, es ist Familientradition und es ist halt einfach ein wahnsinnig emotionales, schönes Produkt. Nicht? Aber ich glaube, eine Sache, die du gerade gesagt hast, das ist wirklich nochmal ganz entscheidend. Also es geht um Kaffee, aber im Endeffekt geht es um Menschen. Das sind die Menschen, die den Kaffee anbauen. Es geht um Menschen, die den Kaffee konsumieren. Und diese Menschen über ein Produkt zusammenzubringen, das ist eigentlich das, was wichtig ist. Und it's a people business. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und immer, wenn ich im Ursprung bin, und mit den Menschen rede, meine Batterien werden aufgeladen auf 150%, nicht? Da ist so wieder die Realität und du hörst, was die Menschen bedrückt, aber auch motiviert und das ist der wie gesagt, der Mensch steht auf jeden Fall immer im Mittelpunkt der Arbeit.
Heute bist du bei Here We Grow, dieser NGO, die du schon kurz genannt hast, was ihr da tut. Aber kannst gerne noch mal sagen, was ihr da macht. Und ich weiß, ihr habt einen Fokus auf Daten.
Genau, hast du schon einen wichtigen Aspekt vorweggenommen. Also Here We Grow ist eine gemeinnützige GmbH mit Sitz hier in Hamburg. Wir sind ein Team von 6 Leuten, und wir sind eine Organisation, die eine Vergabeorganisation ist. Also wir fördern NGOs oder Implementierungsorganisationen in Äthiopien und in Uganda. Wir haben uns ganz, ganz deutlich und ganz klar auf 2 Länder erstmal fokussiert. Oder wir haben eigentlich ursprünglich in Äthiopien angefangen zu arbeiten und sind jetzt seit Anfang des Jahres auch in Uganda unterwegs. Und wie gesagt, wir fördern NGOs, Implementierungsorganisationen, immer mit dem Ziel, die Lebensbedingungen von Kaffeebauern zu verbessern. Wir sind damals nach Äthiopien gegangen und jetzt auch in Uganda tätig, weil das die Länder sind, die am meisten Kaffeebauern haben. Also wir haben da mal geschaut, es sind Kaffeefarmen in Uganda ungefähr über 2 Millionen, genauso wie in Äthiopien, also um die 2 Millionen Kaffeefarmen. Wenn du das mal so in Relation setzt, Brasilien, 300.000 Kaffeefarmen oder Kaffeeanbauer, und ja, vielleicht Kolumbien so 500.000, 600.000. Also du siehst halt, wir haben uns Länder ausgesucht, wo auf der einen Seite der Bedarf, also die relative Armut halt groß ist und auf der anderen Seite wir sehr viel Menschen erreichen können und sehr viele Menschen halt im Kaffee unterwegs sind. Genau, das ist so unsere Auswahlzielrichtung gewesen. Genau, das Thema Daten ist uns ganz besonders wichtig und wir schauen halt darauf, wie wir erfolgsversprechende Projektansätze mit Daten belegen können. Also wir sind sehr evidenzgetrieben. Uns ist sehr wichtig, dass wir Organisationen fördern, die bereits in anderen Projekten gezeigt haben, dass sie Wirkung erzielen können. Und Wirkung ist für uns in erster Linie das Thema Einkommen. Also wir schauen, unser Kernindikator ist Einkommen. Wir wissen, dass auch das Einkommen nicht der einzige Schlüssel zum Glück ist, sage ich mal, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger, fokussierter Indikator von uns, den wir uns anschauen. Und das ist auch so ein bisschen der Vergangenheit geschuldet. Als ich mit 16 anfing, gab es Nachhaltigkeitsinitiativen noch gar nicht. Als ich dann nachher ins Berufsleben einstieg, da war es auch noch nicht sonderlich weit verbreitet und es gab damals einfach noch wahnsinnig wenig Monitoring und Evaluation. Also Daten waren einfach noch nicht wichtig, nicht? Der Erfolg eines Projektes wurde damals mit einem schönen Foto dokumentiert. Das will ich jetzt gar nicht unbedingt schlecht reden. Das war damals so. Du hattest gar nicht die Möglichkeiten, die Menge an Daten zu sammeln und auszuwerten. Heute sind wir auf einem ganz anderen Level. Wir haben halt die technischen Möglichkeiten, digitale Daten von Bauern aufzunehmen, die auszuwerten und dann wirklich zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das liegt uns wirklich sehr, sehr am Herzen.
Ja, man ist immer so Kind der Zeit und da gibt es ja auch eben diese Fotos, die du sagst, die erscheinen dann oder sind dann erschienen in diesen CSR-Reports, ja, so
Genau.
Corporate Sustainability Reports. Und die Rechenschaftspflicht war einfach noch nicht so hoch. Konnte ja auch niemand nachweisen. Heute mit großer Transparenz, mit allen Möglichkeiten, die uns digital zur Verfügung stehen, ist es auch echt schwierig geworden, sich da irgendwo zu verstecken. Und trotzdem sagst du, hey, Daten sind so wichtig. Also wir haben so viele Daten wie möglich, aber Daten sind das eine, Infos sind das andere. Und hast
Genau.
mir gesagt, hey, das ist auch eben eine politische Arbeit. Warum sind Daten Politik?
Genau, ich kann da vielleicht mal ein ganz interessantes Beispiel erzählen. Wir haben in einem unserer Projekte oder einer unserer Förderungen haben wir die Organisation Inveritas gefördert. Die kennst du sicherlich auch. Die sind ja sehr, sehr präsent auch im Kaffeesektor. Die Daten, die Inveritas erhebt, haben uns immer fasziniert. Und wir haben halt ge immer gesagt, wie können wir denn diese Daten auch einer größeren Öffentlichkeit bereitstellen? Wir haben dann mit Inveritas besprochen, dass wir für Äthiopien eine sehr detaillierte Coffee Map entwickeln wollen, in der man auf kleinstem Level, auf kleinstem Worrida-Level oder Akebede-Level sehen kann, wie eigentlich die Lebensbedingungen der Menschen ist. Also du kannst da sehen dann, was die Poverty Rates sind. Du kannst auch sehen, Age of Trees, wenn du halt zum Beispiel ein Stumping-Projekt angehen willst. Du hast Zugang zu Wasser. Also ganz, ganz viele Indikatoren, die du dir auf dieser Karte anschauen kannst. Wir haben das deswegen gemacht, weil wir eben auch wieder Data-Nerds sind und gerne wollen, dass die Kaffeeindustrie ihre Entscheidungen für Nachhaltigkeitsinvestitionen auf der Grundlage von Daten tätigt. Deswegen haben wir diese Karte entwickelt. So, Konzept super. Wir haben angefangen, haben in Veritas hat auch die Daten eingespeist. So, dann ging es halt darum, welche Daten haben wir denn da drin? Wir hatten zum Beispiel Deforestation-Daten drin, wir hatten Poverty-Daten drin, wir hatten Kaffeepreis-Daten drin. So, dann hat plötzlich in Veritas berechtigterweise ziemlich kalte Füße bekommen, weil sie gesagt haben, wenn wir jetzt mit diesen Daten in die Öffentlichkeit gehen und die anders sind als die, die die Regierung vorträgt, dann haben wir ein Problem. Denn so, und du weißt genau, wie wichtig in dem Sinne Daten sind, wenn Äthiopien ihre zum Beispiel ihre Ernte oder die Kaffeepreise fördern will, dann reden sie die Ernte klein. Dann sagen sie, wir haben dieses Jahr keine gute Ernte, dann gehen halt die Händler auf die Barrikaden und zahlen mehr für den Kaffee, um ihren Kaffee zu bekommen. Nicht so. Und wenn wir jetzt mit anderen Daten herkommen und sagen, die Ernte ist gar nicht so niedrig, dann ist das ein politisches Problem. Oder das Gleiche mit Poverty Rates. Welches Land möchte oder welche Region möchte gerne sehen, dass sie vielleicht weniger durchschnittliches Einkommen haben als ihre Nachbarprovinz? Das ist im Endeffekt auch eine Datenhoheit, die auch aus meiner Sicht völlig berechtigt Äthiopien haben sollte. Nicht? Da können wir nicht einfach daherkommen und sagen, wir fliegen mal eben rein von oben und zeigen euch, was eure Realität ist. Nicht? Also es ist auch eine Frage, von wem gehören die Daten und so weiter. Also es ist eine sehr politische Arbeit.
Ja, genau, das wollte ich auch fragen. Also wem gehören die? Sind die öffentlich einsichtbar, die Daten heute?
Genau, diese Coffee Map gibt's. Ich weiß nicht, ob du nachher auch solche Talking Notes hast oder so, aber kann ich gerne den Link mal da herstellen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir eben keine absoluten Daten in diese Karte tun, sondern relative Daten. Nicht? Also du kannst halt sehen, in welchen Regionen sind die Kaffeebäume tendenziell älter, in welche sind sie tendenziell jünger, in welchen Regionen ist tendenziell Zugang zu Bildung besser und schlechter. Also du hast keine absoluten Daten mehr. Insofern ist die Karte aus meiner Sicht immer noch sehr wertvoll, aber eben nicht mehr so granular und nicht mehr ganz so politisch.
Mir fällt da gerade so ein aktuelles Beispiel ein zu Gary oder Gerrymandering, so in den USA, wenn es darum geht, diese Bezirke, wo abgestimmt wird. Diese Grenzen werden ja immer wieder neu gezogen und dann ist die eine oder die andere Partei im Vorteil. Das andere ist, wo fängt denn das Private oder Intime an und wo hört der Anspruch auf, Menschen in Armut zu helfen? Denn diese Daten sind ja, das ist ja nicht so eine Frage, du, ja, was arbeitest du, sondern das sind ja wirklich auch heikle, sensible Daten.
Absolut.
In einem Anspruch aber, das zu verbessern und trotzdem sind es eigentlich intime Daten. Wie agiert ihr da so in diesem Spannungsfeld zwischen, sage ich jetzt mal, Privat-Intimität bis zu dem Anspruch zu helfen?
Ist eine absolut gute und berechtigte Frage. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, bei uns steht der Mensch halt absolut im Mittelpunkt. Daten, Privacy ist ganz wichtig. Die Daten, die wir nutzen und sehen, sind natürlich alle anonymisiert, aber dennoch, du hast völlig recht, das sind sehr, sehr persönliche Daten. Wir gehen sehr vorsichtig damit um. Den anderen Aspekt, den du meintest, der ist halt für uns aus entwicklungspolitischer oder Entwicklungssicht sehr wichtig. Wenn wir halt identifizieren können, dass in einer bestimmten Region von Guatemala oder Äthiopien oder Uganda ganz bestimmte Themen eine Herausforderung darstellen, ob es nun, wie gesagt, Armut ist, ob es Zugang zu Wasser oder Bildung ist und wir das auf einer Karte darstellen können, ist es für mich auch ein sehr starkes Tool, um Fundraising zu machen und dem Kaffeesektor in dem Sinne zu sagen, lieber Kaffeesektor, schaut mal hier hin. Hier sind wirklich große Herausforderungen. Lass uns doch hier gemeinsam an einem Thema zusammenarbeiten, anstatt dass jeder genau wie du vorhin es meinst, jeder in seine eigenen CSA-Themen macht, jeder in seiner eigenen Supply Chain arbeitet, sondern da kann man dann wirklich sagen, wir gehen auf Basis von Herausforderungen Entwicklung an. Und das ist so unser Traum. Und deswegen haben wir da auch große Hoffnung in diese Daten.
Lass uns mal zu zwei Themen schwenken, das sind eher so deine Kürfelder. So, vielleicht das sich selbst vorzustellen, ist meistens ein bisschen Pflicht, aber jetzt geht's in deine Kühe, weil das Thema, das jetzt kommt, Skalierung und Versprechungen, das sind auch Dinge, warum ich auf dich aufmerksam worden bin. Du warst damals noch bei der Neumann Stiftung und du hast da ziemlich regelmäßig geblockt und ich fand immer die Tonalität sehr gut. Das war, ich weiß nicht, war das 6, 7, 8, 9, irgendwie so Jahre her. Und da gab es einen anderen Blog, den ich auch immer sehr gerne gelesen habe. Der war von Michael Sheridan, Coffee Lens. Und das war eine Zeit, in der sehr viele neue Fragen aufkamen. Genau darum, hey, was machen wir hier eigentlich? Also wir als Händler, wir als Röstereien. Also wir bedienen uns eigentlich einem so ein Extraktionsprodukt. Ja, wir kaufen Kaffee ein. Aber mit dem, dass wir hier auch eine Lieferkette in bisweilen auch die ärmsten Gegenden der Welten stricken, da geht doch einfach auch Verantwortung mit einher. Und da wurden viele gute Fragen gestellt und du hast dann mal die Frage gestellt, schon ziemlich früh, Skalierung, warum muss das eigentlich immer sein? Und dann haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, du hast dann irgendwie gesagt, hey, es gibt so eine Obsession der Skalierung. Sagen wir mal ganz grob zuerst und dann gehen wir ins Detail, aber was ist Skalierung und wie meinst du das in Bezug auf eure Arbeit?
Ja, da sprichst du auch wieder ein sehr gutes Thema an, denn was ist Skalierung? Darüber herrscht halt auch gar keine richtige Einigkeit, nicht? Also ist Skalierung eine Ausbreitung von, sage ich mal, einem bestimmten guten Projektansatz auf Landesebene, auf weltweiter Ebene, auf regionaler Ebene? Heißt Skalierung einfach nur die Ausdehnung von bestimmten Projekten? Oder ist es vielleicht auch die Übernahme von guten Ideen durch die Regionalregierung? Also es besteht auch gar nicht so richtig die Klarheit, was eigentlich Skalierung wirklich bedeutet. Also für uns bedeutet Skalierung natürlich im ersten Sinne, wir wollen schon, dass möglichst viele Menschen in den Genuss, das ging ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt den Benefit von unseren Erkenntnissen haben. Und dafür, das können wir nicht alleine machen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, bei Skalierung oder Replizierung, Skalierung, dass wir als Organisation oder keiner kann eigentlich alleine skalieren. Es braucht viele Menschen, es braucht viele Organisationen, die da zusammenarbeiten. Und es braucht im Endeffekt wieder, und da kommen wir vielleicht auch wieder an den Anfang des Gesprächs zurück, es braucht die Menschen, die es betrifft, die eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielen, eben halt die Praktiken oder die Themen halt anzunehmen. So, wir sind in der Skalierung, unsere Idee ist, dass wir halt mit unseren Ideen andere Organisationen erstmal primär im Kaffeesektor inspirieren wollen. Diese Coffee Map, die ich erzählt habe, ist ein Tool, mit dem wir hoffen zu skalieren. Es ist wahnsinnig schwer. Also wir würden eben gerne sehen, dass diese Karte benutzt wird, damit mehr Investitionen in ein Land wie Äthiopien fließen kann und zielgerichteter. Wenn wir das schaffen, wenn da sich viele Organisationen, Kaffeeröster, NGOs dran beteiligen und zielgerichtet investieren, dann wär das für mich schon ein großer Erfolg im Sinne der Skalierung. Genau. Also vielleicht erstmal so weit.
Ja. Also es geht immer darum, dass Projekte, und wir kommen auch darauf zurück, was ist eigentlich ein Projekt und wann ist es keines und was ist wirklich so Systemwandel. Ja. Aber ich bleibe jetzt mal bei Projekt. Also welches Projekt funktioniert? Okay, wenn es funktioniert, wie groß kann es werden? Wie viele Menschen können erreicht werden? Es ist mir, glaube ich, schon klar, woher das kommt. Es geht ja auch darum, irgendjemand muss das ja bezahlen. Also ich sage jetzt diese Projekte. Und
genau.
Nochmals 10 Jahre zurück, wir haben den Corporate Sustainability Report und das muss sich da lohnen. Also jeder Dollar, der investiert wird in eine gewisse Warenkette, der muss dann, weiß ich, $5 in Return geben oder so. Und das ist ja meistens auch möglich in ärmeren Ländern. Und trotzdem, also man hat da ja gelernt in der Zwischenzeit, aber ist es immer noch der gleiche Grund? Oder warum hält sich so dieses Argument, alles muss total gut skalierbar sein, warum hält sich das so hartnäckig?
Ja, ich glaube, du hast es eigentlich eben schon genau gesagt. Also es muss immer alles in die Breite vereinheitlicht werden, damit es effizienter wird, nicht? So, ich glaube, das ist so diese effizienzangetriebene Idee, in der die großen Unternehmen einfach aufsitzen, so nicht? Das muss einheitlich alles durchgedrückt werden und dann entfaltet seine Wirkung. Und wie gesagt, ich kann dem Gedanken sehr gut nachvollziehen. Aber was du am Anfang gerade eben auch nochmal meintest, nicht? Ich meine, es muss auch nicht immer alles skaliert werden. Das ganze Thema Small is beautiful und wir können eben auch in der Wirkung mit weniger Familien tiefer gehen. Also wenn man jetzt, wie es viele von und wie du es ja auch machst mit deiner Organisation, intensiv mit einer Kooperative zusammenarbeitest und da eine langfristige Beziehung aufbaust, versuchst da, sag ich mal, in der Wirkung in die Tiefe zu gehen über längere Zeiträume, dann ist das auch unheimlich wertvolle und gute Arbeit. Und es muss nicht immer alles skaliert werden. So, ne? Ich meine, es kann skaliert werden, es gibt skalierbare Modelle oder hoffentlich Modelle, die skalierbar sind, aber ich finde, es muss sich keiner schämen, wenn er ein kleines, gutes, effizientes, effektives Projekt macht.
Ja, und du hast eine gute Unterscheidung gemacht zwischen replizieren und skalieren. Also, weil replizierte Dinge können auch skaliert werden. Ich meine das so, wenn wir sagen, wir machen Projekt X in Tadschikistan und das ist ein einfach kopierbares Projekt, das ich jetzt in Nicaragua kopieren kann, dann haben wir eine Skalierung über die Replikation.
Genau.
Also, das geht ja auch.
Genau. Aber vielleicht nochmal ein wichtiger, also in Bezug auf Effizienz. Das ist halt für uns als Organisation, für Here We Grow, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und vielleicht komme ich da nochmal ganz kurz zurück auf wie wir eigentlich arbeiten und arbeiten wollen. Das ist das ganze Thema Return on Investment, hattest du ja eben auch erwähnt. Das ist bei uns, wir rechnen alle unsere Projekte in Social Return of Investment. Also wir nennen unseren Ansatz in dem Sinne halt auch nicht Impact Investment, sondern Impact Funding. Wir wollen schon sehen, dass unser Investment, also unsere Förderung beim Bauern einen Mehrwert schafft. Unser großes Ziel, so unser Nordstern, ist, dass wir ein SROI oder ein Social Return of Investment von 4 haben wollen. Das heißt also viermal die eingesetzten Mittel sollen beim Bauern Wirkung entfalten. Das heißt also, wenn er vorher, keine Ahnung, $1 oder $100 als Familie in der Woche, im Monat, was er immer verdient hat, dann soll er nach dem Projekt idealerweise $4 haben. So, wir haben ganz viele verschiedene Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir fördern, die verschiedene SROIs haben. Nicht? Wir haben teilweise welche, die haben 7, wir haben andere, die haben 2. So, und aber dieser Effizienzgedanke, der ist mir schon nochmal sehr wichtig, denn es gibt auch nach wie vor unheimlich viele NGOs, die ihre Effizienz und Effektivität nicht messen. Und da wird dann immer nur darüber gesprochen, wie viel Bauern hast du eigentlich erreicht? Was ist eigentlich der Cost, Cost per Farmer? Interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte gerne wissen, was kommt am Ende des Tages beim Bauern mehr raus? Und diese klare Denke ist halt im Kaffeesektor noch nicht gang und gäbe. Und das würden wir gerne mehr fördern. Diese rationalere, klare Denke basiert auf Daten. Wie gesagt, sonst wird immer gesagt, wenn du eine Organisation fragst, was sind deine Wirkung oder dein Impact, dann sagen die, ja, wir haben 10.000 Bauern trainiert. So.
Genau. Und so. Ich würde sagen, wir haben 10 erreicht. Jetzt mal das krasse Gegenbeispiel. Dafür XYZ und der Social Return on Investment ist höher. Und
genau.
Das alles wurde noch gemacht. Und das könnt ihr machen mit den Daten. Und die Frage ist ja aber auch immer die Interpretation dann dieser Daten. Wer sagt denn, was gut ist? Ja. Wer sagt das jetzt?
Also wir, ja, ach Mensch, du fragst immer genau die richtigen Fragen, Philipp. Ja. Also natürlich entscheiden wir das oder wir sagen, was gut ist. Aber es ist eben auch, ich meine, der Wunschgedanke wäre natürlich, wenn du sagen kannst, okay, unsere Benchmark ist ein Social Return of Investment von 2. Alles, was jede Organisation, die uns ein Social Return of Investment von über 2 bringt, den fördern wir. Alles, was darunter ist, ist nicht. So einfach ist es leider auch wieder nicht. Also du musst sehr viel Kontext zu diesem Social Return of Investment immer noch geben, um ihn wirklich vernünftig einordnen zu können. Kannst dir ja vorstellen, ein Return of Investment von einer großen Farm ist wesentlich besser als von einer kleinen. So, nicht? Also wenn du investierst oder ein größerer Kleinbauer mit, sag ich mal, 3 Hektar hat wesentlich mehr Financial Capacity auch in Düngemittel zu investieren als einer, der einen halben Hektar hat. So, dann und $1 mehr verdient für einen Kleinbauern, der vielleicht nur einen halben Hektar hat, kann kann wirklich einen riesen Unterschied machen, der bei einem großen Bauern überhaupt gar nicht ins Gewicht fallen würde. Weißt du, so diese Abwägung, die spiegelt sich nachher auch in dem S-Roy wieder. Und das sind natürlich dann nachher wirklich die komplizierten Fragen, die wir uns stellen, die wir uns, wie wir uns dann halt auch die, ja, die Bewertung unserer Projekte ansehen. Also es ist leider nicht so banal.
Vor allem macht ihr da auch einen krassen Spagat. Also ich glaube, sobald man eben so in, als, sage ich jetzt mal, als NGO oder Organisation, wie ihr eine seid, aber auch Rösterei und Händler, und vor allem Rösterei auch arbeitet, macht man diesen riesigen Spagat von kleinbäuerlicher, subtropischer Landwirtschaft bis hin zu einem total schnell sich bewegenden B2C-Markt in Zentraleuropa, in unserem Fall jetzt. Und das sind ja einfach ganz verschiedene Kontexte in allen Belangen.
Ja.
Könnt ihr da, du hast jetzt vor allem die Perspektive auch gesagt, hey, was da passiert in eurer Arbeit im Feld? Und da müsst ihr das ja aber zurück übersetzen an die Auftraggeberschaft auch, für in wessen Namen ihr dann auch Projekte macht. Ist man da offen, also die, sagen jetzt, andere Messgrößen zu akzeptieren oder diese zu kommunizieren?
Ja, aber vielleicht nochmal kurz, also Auftraggeber, da sind wir natürlich in einer sehr komfortablen Situation. Mhm. Wir werden unterstützt von der Max und Ingeborg Herz Stiftung. Das ist die Stiftung der Inhaberfamilie von Tchibo. Insofern haben wir finanziell wir müssen jetzt nicht Fundraising machen, nicht? Wir müssen nicht rumgehen. Insofern haben wir da eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Und da insofern können wir halt auch schon, sag ich mal, unsere eigenen Ideen in Bezug auf Indikatoren uns ausdenken. Aber natürlich, und da kommen wir wieder zum Thema Replizierung, Skalierung, wir müssen natürlich eine gewisse Relevanz für den Sektor haben. Und wir wollen eine Relevanz für die Kaffeeröster haben. Insofern, natürlich, wenn wir, und soweit sind wir noch nicht, wir sind noch eine sehr junge Organisation, wenn wir Kooperationen mit der Röstindustrie eingehen, dann wollen wir natürlich auch helfen, die Fragen der Röstindustrie zu beantworten. Denn aus meiner Sicht spielt halt die Röstindustrie im Endeffekt eine riesen Rolle nachher, wenn es um Replizierung und Skalierung geht. Wir können es nicht alleine machen. Idealerweise sollten unsere Ideen in das Businessmodell der Firmen integriert werden, nicht? Das wäre natürlich unser Traum. Insofern sind wir natürlich immer offen zur Diskussion mit Röstern, um da gemeinsame Wege zu finden und deren Fragen zu beantworten, da sie im Endeffekt den Schlüssel zur Skalierung oder einen Schlüssel zur Skalierung auf jeden Fall in der Hand haben.
Komm, ich stelle dir jetzt mal kurz eine Frage. Ich wäre jetzt ein sehr großer deutscher Röster mit mehreren tausend Tonnen Rohkaffeebedarf pro Jahr. Und dann rufe ich dich an und sage, ja, Herr von Enden, ich würde gerne 150.000 arme Kinder in Guatemala zur Schule schicken. So, wie würdet ihr da jetzt entgegnen und arbeiten?
Gut, wir haben eigentlich relativ klare Kriterien, was wir fördern und was wir nicht fördern. Erstmal arbeiten wir halt direkt mit professionellen und guten NGOs vor Ort zusammen. Und dann ist halt unser Kernindikator Einkommen. Also welche Effekte hat ein gewisses Programmprojekt auf das Einkommen? Insofern würden wir da wahrscheinlich sagen, also Bildung ist extrem wichtig, aber wir sind einfach nicht der richtige Partner für Bildungsprojekte, da wir den langfristigen Return of Investment, der ist uns da in dem Sinne einfach zu weit. Nicht, dass irgendwie Bildung kein Return of Investment hat, ganz im Gegenteil, ist unheimlich wichtig. Aber es ist halt, fällt nun in dem Falle, ist Bildung nicht in unserem Fokus der Förderung.
Wärt ihr denn der richtige Partner für Zertifizierungen?
habe da eine persönliche, lange Historie auch mit Zertifizierungen. Nein, auf keinen Fall. Also für uns ist das dann eben auch wieder zu kommerziell. Also wir müssen oder wir sind gemeinnützig, deswegen können wir auch keine, sag ich mal, Zertifizierung in dem Sinne als unternehmerisches Werkzeug können wir nicht fördern. Und ganz abgesehen davon bin ich auch kein großer Unterstützer von Zertifizierung. Ich glaube, Zertifizierungen haben am Anfang der Nachhaltigkeitsentwicklung und Diskussion einen riesen Beitrag geleistet. Aber da kommen wir auch wieder auf das Thema Skalierung. Ich glaube halt, dass Zertifizierungen in einer Nische sehr gut funktionieren, aber nicht skalierbar sind.
zeigt sich ein wenig daran, dass zum Beispiel Fairtrade zertifizierter Kaffee plus minus zu einem Drittel verkauft wird, ja. Also einen Markt findet und der Rest leider eben, ich sage jetzt noch nicht, und werden aber trotzdem weiterhin Pharma zertifiziert. Also die Möglichkeiten werden geschaffen, aber der Markt ist noch nicht reif.
Der Markt ist nicht reif und ganz ehrlich, ich habe es in der Praxis gesehen, wenn du einen Bauern in Lateinamerika siehst, der hat eine Farm von, sag ich mal, einen Hektar Fairtrade zertifiziert, der kann maximal 20-30% dieses Kaffees als Fairtrade verkaufen. Aber er muss halt die Kosten für die komplette Farm bezahlen. Nicht? Insofern ist das auch für ihn aus, sag ich mal, marktwirtschaftlicher Sicht nicht immer unbedingt ein guter Deal. Und das andere Problem, was ich eben auch sehe, aber das ist auch nicht, sag ich mal, nicht die Schuld der Zertifizierung, dass du halt im Endeffekt die Produktionseinheit als zertifiziertes Objekt siehst und dein Premium, was du unter Umständen bekommen würdest, rein mengengetrieben ist, nicht? Und im Endeffekt geht es ja bei uns um Menschen. Also wenn eine Familie an der Armutsgrenze lebt und eine ganz kleine Kaffeefarm hat, ist das Premium, was sie für ihren Kaffee bekommen könnten, extrem gering. Und so, da überlegen wir zum Beispiel, wäre es nicht ganz interessant, einfach mal zu überlegen, ob eine gute Förderungsmöglichkeit für Kaffeebauern einfach Direct Cash Transfers wären. Ich weiß nicht, ob du das mal beobachtet hast. Es gibt einige Initiativen, auch von Nestle gefördert im Kakao, wo die das ausprobiert haben, wo du halt sagst, du schneidest im Endeffekt die komplette Infrastruktur der Zertifizierung raus und könntest halt direkt Geld über Mobile Money an einen Bauern in deiner Supply Chain überweisen. Man könnte das auch nochmal so machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, du kriegst dieses Geld nur, wenn du bestimmte Conditions abdeckst, wenn du, keine Ahnung, so macht das Nestle, ist sehr interessante Studie, wo die dann sagen, okay, du musst deine Kinder zur Schule schicken oder du musst, keine Ahnung, XY Good Agriculture Practices anwenden, dann bist du eligible für dieses Cash Transfer, nicht? Sehr effiziente Art und Weise. Interessanter Ansatz, den wir uns auch in der Zukunft nochmal angucken werden.
Ja, ist gut. Aber ich glaube, jetzt haben wir das auch gut abgegrenzt. Also Zertifizierungen müssen über Skalierung funktionieren. Here we grow und die Arbeit, die du jetzt auch erwähnt hast, das ist auch eine Art der Skalierung, aber es geht vor allem um Replizierung, Durchdringung mit anderen Messgrößen. Lass uns mal so einen Schwenk machen zu Kaffee und Entwicklungszusammenarbeit, irgendwo in dieses Feld da. Als ich zum ersten Mal irgendwo bei einer Stelle so ein Projekt machen durfte, wurde mir auch definiert, was ein Projekt ist. Ich glaube, die erste Definition war, es gibt einen Anfang und es gibt einen Schluss. So. Und wenn ich heute von Sustainability Projects höre, dann kriege ich immer so, okay, aber ist es ein Projekt? Ist es wirklich, was ist der Charakter davon? Sagen wir machen das 3 Jahre und dann zack, ist alles fertig. Möchte man auf einen systemischen Wandel hinarbeiten? Wie könntest du da mal uns mir erklären, wie man so in your line of work, also bei dem, was du tust, sagt, hey, wann ist es ein Projekt und wann ist es eher so, der Anspruch, wirklich Dinge so richtig zu verändern?
Also für mich ist der Anspruch natürlich immer da, Dinge richtig zu verändern. Das ist ganz klar. Projekte sind dafür ein Werkzeug, was man nehmen kann. Und das, glaube ich, das Gute an einem Projekt ist auch, dass du halt, genau wie du es eben gesagt hast, ein Anfang und ein Ende hast. Erstmal. Du kannst halt, du hast halt bestimmte Punkte, wo du sagst, okay, funktioniert das nicht, wollen wir hier weitermachen. Aber im Endeffekt, und da glaube ich eben auch wieder, hat die Kaffeeindustrie so wahnsinnig viel ein Potenzial. Du kannst halt durch Projekte Partnerschaften anbahnen, die dann eben idealerweise langfristig laufen, auch ohne ein Projekt. Aber du brauchst wahrscheinlich, und das habe ich halt auch oft gesehen, dass ein Projekt erstmal eine intensive Auseinandersetzung oder Förderung einer bestimmten Thematik ist. Aber du musst eben, also aus meiner Sicht, wir versuchen halt immer von Anfang an der Projekte schon immer Richtung Nachhaltigkeit zu denken. Also wer kann im Endeffekt nach dem Projekt diese Thematik weiterführen und wie? Und nochmal, ich glaube, dass deswegen sind Partnerschaften unheimlich wichtig, nicht? Dass du halt von vornherein Parteien in dein Projekt mit einbeziehst, die ein wirtschaftliches Interesse oder ein politisches Interesse haben, diese Intervention dann weiterzuführen.
Also es hat viel mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun. Es kommt aus diesem, sagen wir mal, Kontext. Am Schluss geht es um Menschen, aber wir haben ein Produkt, um das sich dann alle kümmern möchten, weil es auch einen Markt braucht, und das ist Kaffee. Und das sind dann Händler, die das weitergeben an Kaffeeröstereien, die rösten den und erzählen dann auch die Geschichte dazu. Denn das braucht es auch, dass die Kaffee über die Geschichte erzählen. Denn am Schluss kaufen Konsumenten nicht wirklich einen Kaffee, sondern ein Gefühl ein. Ja. Und da helfen natürlich die ganzen Geschichten. Jetzt sind also Röstereien wirklich da wichtig in dem, vorgeschaltet oder vorgelagert, vielleicht Händler oder zusammen, Röster und Händler zusammen. Sind das gute Impulsgeber für deine Arbeit?
Absolut. Denn ihr oder du zum Beispiel auch ganz spezifisch, du weißt halt, was los ist im Markt. Du weißt, wonach der Kunde sucht. Du weißt, wo im Endeffekt auch Interesse besteht, wie man den, da komme ich wieder zum Brückenbauen, wie man den Konsumenten halt auch wirklich für die Thematik des Ursprungs interessiert. Insofern, alles das, was ihr macht, ist total, total relevant. Wo wir halt natürlich wo wir als fördernde Organisation, als Here We Grow immer aufpassen wollen, wir wollen halt einfach, wir dürfen keinen und wollen auch kein Greenwashing machen, nicht? Wir wollen jetzt nicht irgendwelchen Röstunternehmen Geschichten produzieren, die keine Wirkung dahinter haben, nicht? Aber wir wollen, das ist uns sehr wichtig. Röster können keine Geschichten erzählen, wenn sie basierend sind auf einer gewissen Wirkungsevidenz. So. Aber wie gesagt, ihr seid total wichtig. Also ihr seid das Bindeglied zum Markt, die Händler auch. Und ich glaube, wir können die Impulse geben, aber die weitere Fortführung und Umsetzung muss halt mit euch geschehen.
Also mir geht es jetzt auch vor allem so meine Diskursbestimmung, also wer diktiert eigentlich so diesen Diskurs mit? Wir haben immer mehr kleinere und mittelgroße Röstereien, ich zähle uns da auch dazu, und die haben zum Teil auch den Anspruch, wirklich Dinge zu verändern und Dinge besser zu machen. Also sucht man sich einen direkten Kontakt, wo Kaffee produziert wird. Man sucht sich vielleicht eine Mittelsperson, Mittelsunternehmen, das einem da hilft, wirklich auch vor Ort präsent zu sein. Und möchte dann vielleicht so seine eigene Idee da verwirklichen, zusammen mit einer Kooperative, mit einer Farm, mit einem einzelnen Produzenten. Und da verwischt sich dann das irgendwann. Also wann ist es jetzt Einkauf von Kaffee mit einer, sagen wir mal, intensiveren Gestaltung der Beziehung? Und wo sind wir da viel eher dann in einem so Entwicklungszusammenarbeitsspielraum? Und wo müssen da gerade so unerfahrene Institutionen, wie zum Beispiel eine Kaffeerösterei, wo müssen die da aufpassen?
Ja, ich glaube eben, du musst schon ich glaube, es ist schon verpflichtend, wirklich ehrlich zu sein. Nicht ehrlich mit dem, was du erreichen willst. Nicht? Machst du deine entwicklungspolitische Intervention nur, um Kaffee zu bekommen, oder hast du eben auch wirklich einen weiteren Sinn dabei? Nicht? Also ich habe es halt auch gesehen, dass eben auch dann teilweise große Abhängigkeit geschaffen wurde, nicht? Dass kleine Röster super Preise gezahlt haben für eine gewisse Zeit und dann, keine Ahnung, sind sie vom Markt verschwunden oder haben irgendwie eine andere Kaffeepräferenz gehabt, sind dann rausgegangen, und dann ist das ganze entwicklungspolitische Engagement halt von heute auf morgen auch rausgefallen, nicht? Also diese Abhängigkeit, diese Verantwortung, die ihr als Röster und als Einkäufer habt, ist natürlich auch enorm. Da müsst ihr euch auch klar darüber sein, nicht? Also insofern das ganze Thema Partnerschaften und auch langfristige Partnerschaften ist, glaube ich, das, was entwicklungspolitisch oder entwicklungsarbeitsmäßig halt einfach extrem wichtig ist, nicht? Dass man auch klar ist was könnt ihr machen, aber dass ihr eben auch eine Perspektive gebt, wie so eine Partnerschaft gestaltet werden kann und was das bedeutet und was es vielleicht auch für Risiken hat, nicht? Dass ihr auch nicht den Markt gepachtet habt, dass ihr auch Marktschwankungen ausgesetzt seid, dass ihr regulatorischen Themen ausgesetzt seid, die euer Businessmodell bedrohen unter Umständen. Also diese Partnerschaft, Transparenz gepaart mit entwicklungspolitischem Ansatz, finde ich, kann ganz viel bewirken. Und dann vielleicht auch, ich weiß nicht, inwieweit das mit kleineren Röstern bereits stattfindet, aber eben auch so versuchen, gerne auch zusammenzuarbeiten, nicht? Und zu schauen, dass mehr Röster vielleicht in eine Richtung gehen. So, nicht, dass ihr euch nachher die Köpfe einschlagt, wer den Kaffee kriegt oder ist nicht genug Kaffee da. Da kommt dann wieder der Business-Ansatz rein. Nicht? Also es ist nicht ganz einfach, aber wie gesagt, also für mich Bottomline, langfristige Partnerschaften sind eigentlich das, was ja auch über Jahrhunderte im Handel immer funktioniert hat, nicht? Es wird immer schwieriger, weil gerade eben auch die großen Konzerne halt immer mehr auf den letzten Cent gucken und immer mehr raussqueezen. Aber langfristige Partnerschaften schaffen, you help me, I help you. Wir wollen langfristig zusammen wachsen. Das sind eigentlich die besten Modelle. Und wenn die da halt untermauert werden können mit guten, sinnvollen entwicklungspolitischen Maßnahmen, umso besser, ne?
Ja. Was wäre dir denn lieber, wenn ich dir jetzt zwei Geschenke machen würde? Eines darfst du auswählen. 1000 kleinere Röstereien mit 1000 individuellen Projekten oder 10 große Röstereien, die sich auf ein Projekt einigen könnten?
Fangfrage. Klar, ich meine, in Bezug auf Effizienz ist natürlich weniger Röster zu einer Einigung zu bekommen, wahrscheinlich einfacher. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich die, sag ich mal, den Enthusiasmus und die Flexibilität und den Entrepreneurial Spirit eher bei den kleinen Röstern, nicht? Die wirklich noch mehr Werte getrieben sind als die Corporates, die hauptsächlich, profit-driven sind, nicht? Also insofern ist es, ich will mich da leider nicht entscheiden, sorry, kann ich nicht.
Ist okay, aber darf man auch ab und zu. Du, lass uns mal noch nach vorne schauen. Ich würde gerne mit dir eine positive Zukunft des Kaffees skizzieren. Ich würde die aber auch gerne mal negativ skizzieren. Also ich bin ja auch angesichts der Ereignisse der letzten Wochen muss ich mich immer wieder etwas neu motivieren. Und das ist das Einzige, was man machen kann. Ich glaube, den Weltschmerz zu stark zu fühlen, wäre auch etwas zu krass. Dann bewegt man sich gar nicht mehr. Weil ich gerne auf einer High Note enden würde, fange ich jetzt an. Was wäre eine negative Zukunft des Kaffees? Und wen braucht es dazu, dass die Zukunft negativ ist? Wer würde was nicht machen oder vernachlässigen, wenn es dann einfach immer schlechter würde für Kaffee?
Ja, ich habe es auch mehrmals schon erwähnt, also das, was nicht funktioniert, wenn was nicht funktioniert, ist im Endeffekt auch der Umkehrschluss, der mich dann auch in die positive Zukunft bringt, nicht? Aber ich glaube, wenn es der Kaffeesektor nicht schafft, zusammenzuarbeiten, zielgerichtet, datengetrieben, wirkungsorientiert zusammenzuarbeiten, dann werden wir auch langfristig keine großen Veränderungen in den Coffee Communities sehen. Und das ist natürlich das, was mich interessiert. Ich möchte gerne Fortschritt sehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist für mich so der Knackpunkt. Wenn das nicht passiert, dann wird es einfach so bleiben und dann wird unter Umständen halt Nachhaltigkeit immer mehr zum Greenwashing oder es wird eine reine Compliance-Aufgabe, dass wirklich die Organisationen oder die Corporates halt nur noch Checklists abhaken und es halt nicht mehr um den Menschen geht, so, nicht? Das ist irgendwie so meine Horrorvorstellung, nicht? Dass es wirklich nur noch durchreguliert ist und keine Kooperation gibt und es halt einfach eine kalte
ich habe mal dafür Nachhaltigkeit als Hygienefaktor, habe genau. Ich mal gehört, so in dem Stil. Okay, aber wenn wir jetzt sagen, hey, die positivste aller möglichen Zukünfte, wie wird die denn aussehen für dich?
Ja, ich glaube, die Ansätze sind eigentlich da. Ich glaube, die müssten aus meiner Sicht einfach noch ein bisschen besser funktionieren und auch noch mal ein bisschen mehr den Menschen in den Mittelpunkt stellen und dann nicht immer nur den Das klingt jetzt irgendwie schon fast kommunistisch. Ja, es muss einfach mehr Werten im Menschen getrieben und nicht immer nur Profit getrieben sein. Nicht? Also ich glaube, das ganze Thema doing the right thing ist einfach nochmal ein Thema, was momentan einfach zu kurz kommt. Und ich habe halt in vielen Familienunternehmen gearbeitet, ob es Martin Bauer war, ob es bei Neumann war, mit verschiedenen familiengetriebenen Unternehmen und da oder auch mit Tim Hortons in Kanada habe ich lange gearbeitet. Und da saßen wir teilweise in Board-Meetings, wo wir schwierige Entscheidungen zu treffen haben. Und der CEO von Tim Hortons meinte, this is a really, really difficult decision, but what's the right thing to do? Weißt du, so das ist einfach mal, ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Und wenn wir das hinbekommen würden, auch in den großen Kaffeeplattformen, ob es nun, ich glaube, in der Schweiz wurde ja auch gerade eine Kaffeeplattform gegründet.
Ja, genau.
Global Coffee Platform und so.
Sustainable Coffee Platform, ja, genau.
Da hast du ja, glaube ich, auch eine Rolle da drin. Also das sind absolut essentielle Vorgänge, denke ich, aber wie gesagt, wie die umgesetzt werden und dass es halt nicht immer nur auf den letzten gesqueezten Cent ankommen, sondern eben, dass man sich ab und zu nochmal zurücklehnt und überlegt, what's the right thing to do und wie wollen wir eigentlich auch eine schöne Zukunft für den Kaffeesektor zeichnen und nicht immer nur eine höchst profitable, denn dann haben wir nachher wirklich nur noch Brasilien und Vietnam, wobei da auch Schwierigkeiten sind. Und Kolumbien als Kaffeeproduzenten, nicht? Und du verlierst die Diversität und ich glaube, da ist halt eine gewisse Verantwortung.
Ja, mit der Wirkung in die Tiefe gehen über längere Zeit. So sehen wir unsere Aufgabe bei den KaffeemacherInnen. Die eigenen Grenzen sind limitiert und diese müssen wir kennen und innerhalb deren eine gute Arbeit machen. Was aber gut ist, können nicht nur wir bestimmen. Gerade jetzt sehen wir zum Beispiel in unserem Toca-Projekt in Mexiko daran, Kriterien zu erstellen, wie wir den Erfolg bemessen wollen. Und dabei geht es nicht nur um unsere Messwerte, sondern um die Messwerte aller Partner in diesem Projekt. Wir müssen nicht immer alle Antworten kennen. Jan wollte sich einmal nicht festlegen bei einer Frage und bringt dann aber auch das Beispiel vom CEO von Tim Hortons, einem der größten Kaffeeröster der Welt. Dieser wusste, dass die Entscheidung schwierig sei, also fragt er einfach, was ist denn das Richtige, was wir tun können? Auch wenn wir einen inneren Kompass haben, Fragen, die Projekte mit und für andere betreffen, die muss man nicht immer alleine beantworten. Zusammen finden wir die punktuellen Lösungen, was gerade richtig ist. Und ich schließe mit Jans Opener. Es geht um Kaffee, aber eigentlich geht es um Menschen. Wir hören uns.